Das heutige Thema, evangelisch-katholisch, wo liegen die Unterschiede? Viele denken ja, warum noch immer diese Trennung? Im Grunde genommen ist doch beides gleich, da gibt es doch keine wesentlichen Unterschiede. Beide glauben an Gott, beide glauben an Christus. Sie sollen doch, so denken viele, mit dieser Streiterei endlich aufhören, das ist doch völlig unnötig. Außerdem denken sich viele auch, ja, ist es denn nicht der Wille Christi? Er hat doch ausdrücklich gebetet, dass alle eins seien, also sollen wir doch jetzt endlich das mal anfangen, gemeinsam alles zu tun. Ja, aber da kann man schon eine erste Frage stellen. Jesus hat sicher gebetet, dass alle eins seien, damals nach dem Abendmahl. Aber da war die Kirche nicht getrennt. Er hat nicht gebetet, dass die getrennte Kirche wieder einig wird, sondern er hat genau umgekehrt gebetet, dass diese eine Kirche eins bleiben soll. Und uns Menschen ist es leider gelungen, beziehungsweise unter dem Einfluss des Bösen ist es uns gelungen, diese Einheit zu zerstören. Diese Denkweise, es ist doch eigentlich gar keine wesentlichen Unterschiede zwischen beiden. Diese Denkweise beruht auf Unkenntnis. Und diese Unkenntnis ist ja heute riesig. Das hängt ja schon mit dem fehlenden Religionsunterricht zusammen, der zum Teil auf diese Dinge gar nicht eingeht. Ja, nicht einmal mehr, oft nicht einmal mehr die Grundlagen unseres Glaubens vermittelt. Diese mangelnde religiöse Bildung führt dazu, dass man meint, es seien keine Unterschiede. Und im Grunde genommen geht es ganz im Gegenteil um etwas ganz Zentrales, was katholisch und evangelisch unterscheidet. Und ich habe das ja selber in meinem Leben erlebt, weil ich damals, als ich als evangelisches Kind immer größere Glaubensschwierigkeiten bekam und nicht mehr in die Kirche gegangen bin, erlebt habe, wie ich dann das Katholische durch meine spätere Frau kennenlernen durfte, dass mir ganz Neues aufgegangen ist, dass die katholische Kirche auf für mich elementare Fragen Antworten hatte, wo die evangelische Kirche sie nicht geben konnte. Die evangelische Kirche hat leider Gottes vieles aufgegeben, was es an Traditionen und Lehrgut in der katholischen Kirche von Ursprung her gab. Unter anderem zum Beispiel, dass Luther regelmäßig gebeichtet hat, was ja viele nicht mehr wissen. Dass er sogar überlegte, ob die Beichte nicht auch ein Sakrament ist, so wie es in der katholischen Kirche gilt. Er hat weiterhin, zum Beispiel war in der frühen Kirche sehr viel Katholisches noch, sehr viel Lateinisches. Es gibt viele lateinische Messen, die zumindest in der abgekürzten Form in der Kirche damals noch beim Gottesdienst gewesen sind. Es gibt viele Vertonungen von evangelischen Komponisten in lateinischer Sprache aus den ersten Zeiten der Reformation. Und was ich ja viel später erst merkte, dass ja der evangelische Gottesdienst zumindest in manchen Formen noch Überreste der katholischen Messe zeigt, aber eben ganz Wesentliches auslässt. Leider Gottes hat die evangelische Kirche dadurch, dass sie kein Lehramt hat und überhaupt, also dass die ganze Frage der Lehre da sehr verschwommen ist, sich sehr stark für den Zeitgeist geöffnet und für den Ungeist. Und sie hat das sehr früh schon getan. Das fängt schon an im 18. Jahrhundert und später ist das immer noch stärker geworden. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Dritte Reich. Wir hatten in der Schule, wo ich aufgewachsen bin, einen sogenannten deutschen Christen als Religionslehrer, einen Pfarrer, der also sich ganz den falschen Vorstellungen des Dritten Reiches geöffnet hatte. Da hieß es zum Beispiel, ja, Jesus war natürlich ein Arier, der war nie ein Jude. Und das Alte Testament, von dem wollen wir nichts wissen, das ist ja diese furchtbare Judenbibel, auf die können wir völlig verzichten. Das ging ja so weit, dass manche dieser deutschen Christen, dieser Pfarrer, dass die nicht mehr gültig getauft haben, dass sie getauft haben im Namen des Führers und des deutschen Volkes, aber nicht mehr im Namen der Dreifaltigkeit, was nach dem Krieg dazu geführt hat, dass die katholische Kirche zu Recht sagte, bei Übertritten, wir können nicht einfach davon ausgehen, dass jemand gültig getauft wird, gültig getauft worden ist in der evangelischen Kirche. Wie ich auch selber damals aufgenommen wurde, wurde ich noch einmal für den Fall, dass die Taufe nicht gültig gewesen wäre in meiner Kindheit, wurde ich noch einmal gewissermaßen getauft, aber eben nur für den Fall, dass wirklich eine gültige Taufe geschehen ist. Später hat sich allerdings herausgestellt, dass der Pfarrer, der mich getauft hat, ein treuer evangelischer Christ war, der sich damals wirklich noch an all das gehalten hat, sodass also meine erste Taufe mit Sicherheit gültig war. Später hat die evangelische Kirche zum Beispiel dann die Namen jener deutschen Christen, die nicht gültig getauft haben, der katholischen Kirche bekannt gegeben. Man hat es nachgeforscht, sodass nur dort eben eine Taufe notwendig ist, wo man weiß, die erste Taufe war nicht gültig, während im Übrigen heute die Taufe allgemein wieder anerkannt werden kann. Das war also die Situation im Dritten Reich. Ich habe mal davon gehört, ich kann das nicht unbedingt mit Sicherheit sagen, dass etwa 80% der evangelischen Pfarrer im Laufe des Dritten Reiches Parteimitglieder geworden seien. Es war ja damals fast selbstverständlich, dass wer Rang und Namen hatte, zur Partei eingetreten ist. Vor allem nach 1933 sind ja dann sehr viele Parteimitglieder gewesen, ohne dass sie sich unbedingt deswegen also schon als Nazis gefühlt hätten. Wie gesagt, das ist ein Unterschied, das hat es wahrscheinlich so in der katholischen Kirche nie gegeben, dass so viele Priester Parteimitglieder waren. Im Gegenteil, der Widerstand in der katholischen Kirche gegen das Dritte Reich ist unglaublich stark gewesen. Für unsere heutigen Verhältnisse werden wir hören, wie viele Tausende ihr Leben im Dritten Reich um des Glaubens willen gelassen haben, wie viele Priester in Schwierigkeiten gekommen sind, dass etwa die Hälfte der katholischen Pfarrer mit der geheimen Staatspolizei, Gestapo, damals in Schwierigkeiten kam, vorgeladen worden sind, eingeschüchtert worden sind. Es ist erstaunlich, wie sehr man in der katholischen Kirche vergessen hat, diese vielen Märtyrer zu erwähnen. Es ist ja Radio Horeb zum Beispiel, der ja morgens sehr oft auf diese Unterlagen zurückgreift und diese Helden, die da im Verborgenen für den Glauben gekämpft haben, dass er die wieder in Erinnerung ruft. Und dieselbe Einfluss hat es dann nicht nur im Dritten Reich gegeben, sondern auch in der DDR. Kirche im Sozialismus lautete da das Schlagwort, dem manche evangelische Pfarrer gefolgt sind, die sich auch da ein Stück weit für sozialistische und kommunistische Ideologie geöffnet haben. Zumindest nicht wirklich Widerstand geleistet haben. Sicher, wir wissen alle, dass da gerade auch von evangelischen Christen dann 1989 bei diesen Protestaktionen, dass da sehr vieles auch ausgegangen ist. Aber wie gesagt, es gab auch diese Öffnung für die DDR, leider Gottes. Auch heute sehen wir wieder den Einfluss des Zeitgeistes in der evangelischen Kirche sehr deutlich. Zum Beispiel in Bezug auf die Homosexualität. Ich werde nie vergessen, das ist jetzt schon, glaube ich, 12 Jahre oder noch mehr her, dass ich mal eine Tagung besuchte, wo sehr viele evangelische Pfarrersfrauen mit beteiligt waren. Und beim Tisch, wie wir dann zusammensaßen, kam das Gespräch auf Homosexualität. Ich habe zunächst nichts gesagt, aber dann bin ich gefragt worden, ja Sie, was denken Sie denn als katholischer Pfarrer zu diesem Thema? Und da habe ich gesagt, ja, für mich ist das ganz klar, die Homosexualität ist eine Perversität. Was? Ach, ja, unmöglich, ja, Sie sind ja intolerant und so weiter. Ich bin also da so überrascht worden, wie selbstverständlich da in diesen Kreisen Homosexualität für was ganz Selbstverständliches angesehen wurde. Bis dorthin, dass ja die evangelische Kirche ganz offiziell gegen Homosexualität nichts mehr sagt. Wie überhaupt in der evangelischen Kirche nach meinem Dafürhalten bei vielen der Sündenbegriff sehr aufgeweicht ist. Allerdings muss man dazu sagen, auch in der katholischen Kirche. Nur, dass es da in der katholischen Kirche noch deutlich mehr Widerstand gibt gegen diese Tendenzen. Ein ähnliches Problem ist die Abtreibung. der Widerstand, den wir in der katholischen Kirche gegen die Abtreibung hatten, der hat in dieser Weise in der evangelischen Kirche nicht stattgefunden. Viele halten es ja, die heutige Regelung, für durchaus selbstverständlich und durchaus angebracht. Und Ähnliches ist zum Beispiel mit der Wiederverheiratung. Ich muss dazu sagen, schon als Kind habe ich in der Bibel meiner Mutter gelesen und habe also mit Staunen gesehen, dass Jesus gesagt hat, man darf sich nicht von seinem Partner trennen und man darf dann nicht wieder heiraten. Das wäre Ehebruch. Und er hat es sowohl vom Mann wie von der Frau gesagt, was ja für die damalige Zeit neu war. Und ich habe dann mit Staunen gesehen, dass bei uns in unserer evangelischen Kirche, da waren immer des Samstags die Hochzeiten und dann hieß es, ja, wer hat denn geheiratet oder wer hat heute Hochzeit? Ja, die Frau sowieso, die heiratet schon zum zweiten Mal, die ist ja schon geschieden gewesen und so weiter. Habe ich immer wieder gehört und mitgekriegt und habe mir gedacht, wieso, wir sind doch die evangelische Kirche, wir wollen uns doch nach dem Evangelium richten. Und im Evangelium steht doch, dass das nicht erlaubt ist. Wieso geschieht das in unserer Kirche? Und ich werde auch nie vergessen, wie ich also dann meine spätere Frau kennengelernt habe, dass sie mir eines Tages schrieb, ob ich wisse, dass in der katholischen Kirche keine Scheidung mit Wiederverheiratung erlaubt sei. Das war mir ganz neu. Das hatte ich bis dorthin noch nie gehört. Und ich muss sagen, in diesem Moment habe ich gedacht, Mensch, schau mal an, die katholische Kirche, die hält sich aber an das, was in der Bibel steht. Wobei man leider sagen muss, dass das heute ja auch eine gewisse Aufweichung da ist, Tendenzen, die Gebote des Herrn zu verlassen. Auch ein Gebiet, wo heute diese Unterschiede, diese Öffnung des Zeitgeistes in der evangelischen Kirche so deutlich wird, ist diese ganze Diskussion um die Stammzellen, ob man Embryonen erzeugen darf, um sie dann auszuschlachten, damit durch sie also irgendwelche Heilungsmethoden möglich würden. Man verspricht sich da einiges Stammzellen, dass da etwas möglich wäre. Da hat zum Beispiel kürzlich dieser für Deutschland zuständige Bischof Huber erklärt, also von seiner Seite gibt es daher keine Bedenken. Während wir in katholischer Seite sehr wohl sagen, das Kind hat doch von vornherein eine unsterbliche Seele vom ersten Moment der Zeugung an. Ich kann doch einen Mensch mit unsterblicher Seele nicht einfach ausschlachten und für andere Dinge verwenden. Das ist doch absolut auch gegen den ersten Artikel in unserer Verfassung, die Würde des menschlichen Lebens ohne Grenzen schützt. Und wie gesagt, wir haben uns ja angewöhnt, alle Gebote zu brechen. Deswegen macht es uns auch nichts aus, dass wir gegen unsere Verfassung ständig handeln. Man sieht übrigens diese Problematik in der evangelischen Kirche auch an einer anderen Stelle, nämlich an dem großen Unterschied heute zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. In vielen Bereichen, angefangen von der PISA-Studie, aber in vielen Bereichen sieht man da einen Unterschied. Und das hängt damit zusammen, dass einfach der Süden stärker katholisch geprägt war und auch bei uns hier im Süden die evangelische Kirche viel näher bei den katholischen Positionen geblieben ist als oben im Norden, wo die katholische Kirche relativ schwach ist. Und noch an einem Bereich sieht man das sehr deutlich. Die ehemalige DDR war ursprünglich zu etwa 95% protestantisch. Nur etwa 5% Katholiken hat es da gegeben und die Katholiken hatten nur zwei kleine Gebiete, in denen sie also keine Minderheit waren. Eichsfeld und dann noch ein Gebiet im Spreewald herum. Wie gesagt, diese Gebiete, diese Katholiken in der DDR haben ihren Glauben viel besser verteidigt und sind viel stärker beim Glauben geblieben als diese vielen evangelischen Christen, die ja schon im Dritten Reich angeknabbert waren von der NS-Ideologie und die sich dann widerstandslos mehr oder weniger bereit gefunden haben, aus der Kirche auszutreten. Heute ist es so, dass, soweit ich weiß, in diesen mitteldeutschen Gebieten nur noch etwa 10% der jungen Generation getauft wird und davon etwa 3% katholisch und 7% evangelisch. Man muss sich mal vorstellen, dass das ein fast rein evangelisches Gebiet gewesen ist. Ich habe den Verdacht, dass Mitteldeutschland mit zu den stärksten heidnisch gewordenen Gebieten in ganz Europa zählt. Viel stärker zum Beispiel als Russland, weil in Russland die orthodoxe Kirche sehr viel mehr Widerstandskraft hatte, auch wenn sie blutigst verfolgt worden ist und viele, viele Tote hatten, die dahingerichtet worden sind und überfallen worden sind, umgebracht worden sind, ins Gefängnis gesperrt worden sind. Alles Dinge, die es in der Schärfe ja in der DDR nie gegeben hat. Aber dort hat sich der Glaube gehalten, man kann annehmen, dass noch fast die Hälfte der heutigen russischen Bevölkerung getauft ist. Wie gesagt, vieles von diesen negativen Entwicklungen, die sich da in der evangelischen Kirche abgespielt haben, vieles davon hat leider Gottes die katholische Kirche im Laufe der letzten 30, 40 Jahre übernommen. Dieser Einfluss ist sehr stark gewesen, bis in die Theologie hinein, dass wir gute theologische Positionen aufgegeben haben, so ungefähr, ach nun ja, wir wollen doch nicht immer wieder als Katholiken da so was Eigenes betonen. Lasst uns doch da diese Überlegungen von der evangelischen Seite annehmen. Gerade auch diese historisch-kritische Methode, die da so einflussreich war, gerade sie hat also hier, ist da sehr stark vom Evangelischen übernommen worden. Ich muss dazu allerdings sagen, es gibt viele tiefgläubige Protestanten. Und ich kenne selber eine ganze Reihe Leute, die uns sehr nahe stehen, die sich auch zum Beispiel in der charismatischen Erneuerung auch der Spiritualität geöffnet haben, die der Heilig-Geist-Spiritualität, die für offen sind für den Heiligen Geist und auch eine ganze Reihe dieser Positionen, wo der Zeitgeist die evangelische Kirche so stark angegriffen hat, verlassen haben, die da uns sehr viel näher stehen als oft ihren eigenen Leuten. Ein Punkt, den möchte ich auch besonders hervorheben, das sind die Freikirchen, und zwar die charismatischen Freikirchen. Da gibt es Unterschiede. Da gibt es solche, die sehr antikatholisch eingestellt sind. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, und ich habe da auch viele selber kennengelernt, die uns sehr nahe stehen. Vor allem bewundere ich, dass sie wirklich missionarisch sind, während unsere deutsche Kirche viel zu wenig missionarisch ist, hat ja der Heilige Vater erst kürzlich angemahnt. Ein Punkt, wo sie uns sogar überholt haben, die Freikirchler, sie haben sehr viele Jugendliche durch ihre missionarische Tätigkeit, viele glaubenslos aufgewachsene Jugendlichen finden zu ihnen hin, weil sie nach dem Glauben suchen. Und da zeigt sich, dass sie ganz klar ihren Jugendlichen sagen, bitte, ihr müsst, wenn ihr mit unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde leben wollt, ihr könnt nicht miteinander schlafen, unverheiratet, das geht nicht. Während hier bei uns katholischerseits es irgendwie für viele ganz selbstverständlich ist, dass die Jugend unverheiratet miteinander schläft, mit all den unheilvollen Folgen, die sich ja dann daraus ergeben. Bei den Freikirchlern ist das sehr viel strenger. Ich habe das erlebt, dass ein junger Mann, der sich dort bekehrt hat, mit seiner Freundin ist eingeladen worden bei den Eltern der Braut oder der Freundin. Der Vater sagt, ach, unsere Tochter ist ja noch so jung, ich hätte doch den Wunsch, dass sie mit dem Miteinander schlafen noch ein bisschen zuwartet. Und da sagt dieser junge Mann, ja, das ist für uns ganz selbstverständlich, vor der Ehe gibt's für uns kein Miteinander schlafen. Der Vater, ein katholischer Christ, ist fast in Ohnmacht gefallen, wie er das gehört hat, dass ein junger Mann heute so etwas sagt. Ja, ein kurzes Wort, bevor ich auf die einzelnen Unterschiede eingehen möchte, noch zur Frage der Trennung, wieso es zu dieser Trennung katholisch-evangelisch gekommen ist. Das ist ja die Zeit der Reformation gewesen, dass 1517 Luther diese Thesen angeschlagen hat und dass von daher das allmähliche Auseinanderdriften begonnen hat. Sicher muss man sagen, da waren starke Missbräuche in der katholischen Kirche eingerissen. Es hat sehr viel Äußerlichkeiten gegeben, die das Wesentliche oft zu überdecken drohten. Und insofern war sicherlich eine Reformation oder eine Erneuerung der Kirche, müsste man wohl sagen, war notwendig. Übrigens, das ist eine Situation, wie wir sie heute auch haben. In unserer katholischen Kirche gibt es auch heute so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind, die vom Evangelium und von Jesus und von der Tradition unserer Kirche her nicht in Ordnung sind. Gerade hier bei uns in Deutschland, wo auch dringend eine Erneuerung angefragt wäre. Wie gesagt, das hat es immer gegeben und wir kennen in der Kirchengeschichte, dass dann Heilige aufgetreten sind, wie zum Beispiel der heilige Franziskus, der plötzlich, oder der heilige Ignatius, wo ganz plötzlich eine Erneuerung auf breiter Front einsetzte. Aber Leute, die in dieser Weise die Kirche erneuert haben, waren immer Heilige. Und man kann über Luther sicher eine ganze Menge positive Dinge sagen. Aber eines kann man mit Sicherheit nicht sagen, dass er ein Mensch der Heiligkeit gewesen ist, dass er ein heiliges Leben geführt hätte. Das hat er ja selber gewusst und da werden wir auch nachher noch mal genauer drauf zu sprechen kommen. Nur Heilige hätten wirklich die Kirche damals jene Erneuerung geben können, die sie gebraucht hat. Und sie sind ja dann auch in der katholischen Kirche nach dem Tridentiner Konzil aufgetreten und haben diese Erneuerung erreicht. Man muss noch etwas sagen. Nachdem also hier, Luther war ja wohl, man weiß ja gar nicht ganz genau, warum er eigentlich ins Kloster getreten ist und ob die Behauptung stimmt, dass ein Blitzschlag ihn veranlasst hätte, ins Kloster einzutreten, so wie er das ja wiederholt auch gesagt hat. Aber es gibt von ihm auch andere Äußerungen, die darauf hindeuten, es könnte gewesen sein, dass er in einem Duell einen Kommilitonen getötet hat und dass er aus Angst auch vor der Strafverfolgung ins Kloster gegangen ist. Es gibt da einige Hinweise, oder ja, die Forschung hat dazu einiges aufgedeckt, was es nahelegt, dass er also gar nicht so freiwillig aus religiösen Gründen ins Kloster gegangen ist, sondern unter starken Angstvorstellungen. Wie überhaupt Angst etwas ganz Wesentliches im Leben Luthers war. Sein großes Problem war ja, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kann dieser Gott mich anerkennen, mich auch in sein Reich aufnehmen? Diese Befürchtung, er könnte von Gott verworfen werden, die war ja ganz stark in ihm. Und er hat wohl auch gemerkt, dass die Kraft des Bösen in ihm sehr stark war. Und wir haben ja alle als Menschen mit diesem Hang hin zum Bösen zu kämpfen. Luther hat auch gekämpft, aber er hat wohl in erster Linie versucht, aus eigener Kraft, durch eigenes Tun sozusagen, diese Erlösung zu erfahren. Er hat wohl viel zu wenig mit der Barmherzigkeit Gottes gerechnet und sie auch die Gnadenmittel, die die Kirche anbietet, in der rechten Weise verwendet. Sein Eindruck war, der Mensch kann gar nicht heilig werden. Er ist zur Sünde verurteilt. Er hat ja auch gemeint, dass die Erbsünde den Menschen total verderbt hat. Der kann jetzt, solange er Mensch ist, gar nicht mehr wirklich loskommen von dieser Verderbnis, sondern er bleibt verurteilt. Und genau das habe ich ja auch als Kind selber so gehört. Dass man zu mir gesagt hat, weißt du, du bist Sünder und du bleibst Sünder und der Glaube ändert daran nichts. Ich habe damals gefragt, ja, wenn der Glaube daran nichts ändert, warum soll ich dann glauben? Dann ist es doch überflüssig. Nein, dann wurde wirklich lutherisch geantwortet, nein, das ist nicht überflüssig, denn am Ende deines Lebens wärst du ja für die Hölle bestimmt. Aber wenn du an Jesus geglaubt hast, dass er dich durch sein Kreuz und durch sein Blut erlöst hat von der Hölle und von deiner Schuld, dann kommst du in den Himmel, dann bist du gewissermaßen begnadigt. Der evangelische Gnadenbegriff ist, soweit ich sehe, eher ein Begriff der Begnadigung, dass der zu Recht verurteilt gehörte, eben dann doch begnadigt wird. Während katholischerseits hat man das immer anders gesehen, nämlich, dass der Mensch nicht durch die Erbsünde total korrumpiert ist, sondern dass er geschädigt ist in, zwar in seinem sittlichen Wollen und Können, dass es aber mit der Kraft Gottes überwunden werden kann. Und da war ja für mich, für meine Entwicklung damals, wie ich anfing, mich mit dem Katholischen zu beschäftigen, dieses Wort von der heiligmachenden Gnade ganz entscheidend. Ich wusste sofort, ohne dass mir es jemand erklärte, was damit gemeint ist. Und dass das genau das war, was ich immer gesucht hatte, schon in meiner Kindheit. Ich möchte doch loskommen von meinen Sünden. Ich will doch nicht mein ganzes Leben immer wieder merken, ich fall immer wieder und ich komme nicht auf und es geht nicht weiter und so. Ich wünschte, dass ich da rauskomme, gewissermaßen aus diesem Gefängnis der Sündhaftigkeit. Und da lernte ich eben kennen, ja, Gott öffnet diese Türe. Du darfst da herauskommen. Er ist bereit, dich zu verwandeln. Diese Verwandlung, was ja in der katholischen Kirche ein großes, wichtiges Wort ist. Sie denken Sie an das Wort Wandlung. Ne? Dass diese Wandlung möglich ist. Und weiter war leider Gottes bei Luther, wenn man in die Geschichte schaut, und ich habe ja die Reformationsgeschichte sehr gründlich studiert, alles, was ich bekommen konnte, habe ich dazu gelesen. Mir scheint, dass es mehrmals in der Geschichte, in diesem 16. Jahrhundert, in der Reformationszeit, mehrfach Gelegenheit gewesen wäre, wieder zur Einheit zu kommen, dass Verständigung möglich gewesen wäre. Und leider Gottes, soweit ich sehe, hat Luther jeweils durch seinen Einspruch diese Einigung verhindert. Immer wieder gesagt, auch dem Melanchthon in Augsburg, nein, nicht nachgeben, Punkt für Punkt, meine Meinung muss durchgehen. Und du darfst dann nicht zögern. Viele von diesen Positionen Luthers sind ja später in der evangelischen Kirche eigentlich auch mehr an den Rand gerückt, weil sie zu extrem waren. Und vieles von Melanchthon ist ja mehr stärker in die evangelische Kirche dann eingegangen, auch in ihre Lehre, und ist von daher einiges zurechtgerückt worden. Aber wie gesagt, die Spaltung musste nicht sein. Sie ist gescheitert, soweit ich sehe, an diesem sehr starken Widerspruch Luthers, der sich auf keinen Kompromiss oder kein Entgegenkommen einlassen wollte. Er hielt einfach sich letzten Endes für absolut unfehlbar. Unfehlbarer als der Papst oder jedes Konzil. Auf die Frage, ja, ob Konzile irren können, sagte er, ja, Konzilien können irren. Etwas, was die katholische Kirche ja nie akzeptiert hat und auch heute nicht akzeptiert. Aber er hielt also sich da gewissermaßen gegenüber dem Konzil für unfehlbar. Insofern fehlt ihm eine ganz wesentliche Eigenschaft, die man bei Heiligen findet, nämlich die Demut. Die Bereitschaft, sich auch korrigieren zu lassen, die scheint also bei Luther nicht da gewesen zu sein. Wie gesagt, es ist Geschichte gewesen und wir haben uns heute mit dieser Situation abzufinden. Aber etwas ganz Tröstliches gibt es, nämlich, dass diese Heilig-Geist-Bewegung, die heute zum Teil charismatische Erneuerung heißt oder in der evangelischen Kirche geistliche Gemeindeerneuerung, dass da etwas ganz Neues in den Blick kommt, nämlich auch der Gedanke der Heiligkeit, weil der Heilige Geist der Heiligmacher ist. Da wird eine Korrektur angebracht und für mich ist es das Erstaunliche und Erfreuliche, dass diese Heilig-Geist-Bewegung heute in allen Konfessionen ist. Und mir ist ja damals nächtlich, als ich in die Erneuerung geführt worden bin, ausdrücklich gesagt worden, gezeigt worden von oben, diese Bewegung kommt, damit die Kirchen sich erneuern. Sie ist ausdrücklich Kirchen, Mehrzahl. Dass die Kirchen sich erneuern im Heiligen Geist und vom Heiligen Geist zusammengeführt werden zur Einheit. Und das ist auch der einzige Weg, in dem diese Einheit stattfinden kann. Nämlich, dass alle Christen neu vom Heiligen Geist erfüllt, vom Herrn wieder zur Einheit geführt werden können. Und da gibt es eben zum ersten Mal in vielen kirchlichen Gemeinschaften eine gemeinsame Spiritualität, die ich übrigens auf dem Ökumenischen Kirchentag in Berlin damals sehr deutlich erfahren habe. Wir hatten einen großen gemeinsamen Stand aller charismatischen Gruppen Und da war eine solche Einheit im Heiligen Geist, es war unglaublich. Um jetzt also auf einige der ganz wesentlichen Unterschiede katholischer und evangelisch einzugehen. Katholische Kirche geht direkt auf Jesus zurück, bis in den Abendmahlsaal, bis dorthin, wo Jesus den Jüngern den Auftrag gegeben hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Bis dorthin. Und diese Tradition ist bis zur heutigen Stunde ununterbrochen gegenwärtig. In der evangelischen Kirche ist es anders. Sie beginnt offiziell erst 1517 und sie hat zwar manches aus der alten Kirche anerkannt, also vor allem die sogenannten altkirchlichen Konzilien, aber vieles, was eben in der katholischen Kirche von allem Anfang an, von Jesus und den Jüngern her vorhanden war, ist weggefallen. Und zwar vor allem, weil die evangelische Kirche nur eine Glaubensgrundlage kennt, nämlich die Bibel. Und alles, was nicht in der Bibel steht, ist nicht christlich. Das ist also ein Grunddogma der evangelischen Kirche. Was da nicht steht, mit dem können wir nichts anfangen. Und deswegen, indem die Bibel so absolut gesetzt wird, wird alles, was eben außerbiblisch tratiert worden ist, fällt weg. Und katholischerseits ist es ganz anders. Man sagt, wir haben zwei Glaubensquellen, nämlich die Bibel und die Tradition. Und im Grunde genommen könnte man sagen, eigentlich haben wir sogar nur eine Glaubensquelle, nämlich die Tradition. Denn auch die Bibel ist wortgewordene Tradition, die irgendwann mal Teile der Tradition, die niedergeschrieben worden sind, vor allem was also das Leben Jesu betrifft und auch das Denken der Apostel. Aber das ist ein Teil der Tradition, aber die Tradition war größer und war stärker. Und vor allem hat die Kirche eben auch immer gewusst, der Heilige Geist leitet sie. Sie braucht den Heiligen Geist bei allen ihren Entscheidungen. Bis dorthin, dass wir wissen, dass auch jeder Prediger, wenn er wirklich den Glauben predigen will, vom Heiligen Geist erleuchtet sein muss. Deswegen finden wir bei den alten Kanzeln überall noch die Taube des Heiligen Geistes, die über dem Sprecher sichtbar wird. Oder auch heute bei unseren Amben, bei dem Ambo, an dem der Priester steht, ist in vielen Fällen der Heilige Geist als Taube abgebildet zum Zeichen. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Diese Vorstellung ist in der evangelischen Kirche also sehr viel schwächer geworden. Und Luther hat eben gemeint, und deswegen hat er die Bibel übersetzt, er hat gemeint, wenn er den Leuten die Bibel gibt, dann werden die alle die Bibel mit denselben Augen lesen, wie er sie liest, und alle werden dann gute evangelische Christen sein. Zu seiner großen Enttäuschung hat das ja nicht stattgefunden, sondern die Entwicklung ging sehr schnell auseinander. Sehr schnell haben Leute ihre eigenen Vorstellungen aus der Bibel herausgelesen, sich im Widerspruch zu Luther gestellt, das sogenannte Schwärmertum, was aufkam, die Wiedertäufer, die Bauern zum Beispiel haben rausgelesen, wenn es heißt, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Ja, wir wollen Gerechtigkeit, wir werden ungerecht behandelt. Also Bibel sagt, wir sollen die Gerechtigkeit suchen. Jetzt ziehen wir los und zünden die Schlösser der Leute an, die uns da ausplündern und die uns da das Leben so schwer machen. Luther war ja entsetzt darüber, dass solche Reaktionen kamen, hat mit aller Kraft dagegen gekämpft, hat zum Beispiel mal gesagt, es wäre ein Gott wohlgefälliges Werk, wenn man diese aufständischen Bauern totschlagen würde. Im Hintergrund dieser Entwicklung steht, dass die katholische Kirche von allem Anfang an ein Lehramt hatte. Der Heilige Geist hat ja dieses Amt des Papsttums immer deutlicher herausgestellt. Und so ist die einheitliche Lehre in der katholischen Kirche erhalten geblieben. Und es ist ja die wesentliche Aufgabe des Papstes, dafür zu sorgen, dass das, was von allem Anfang an gültig war, dass das unversehrt von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Eine Sache, die immer gefährdet ist, auch heute. In der evangelischen Kirche gibt es kein Lehramt. Letzten Endes ist jeder evangelische Christ sein eigener Papst, der selber entscheiden kann, was er für richtig hält. Das sieht man vor allem bei den Theologieprofessoren. Es gibt da keine wirklich gemeinsame Meinung. höchstens ab und zu, dass man also gemeinsam sagt, das Katholische halten wir nicht für richtig. Aber sonst gibt es wenig oder kaum Einheit. Man hat es übrigens sehr deutlich gesehen bei der Rechtfertigungslehre. Da ist ja in Augsburg vor einigen Jahren eine Kompromissformel gefunden worden und unterzeichnet worden. Nach einiger Zeit haben ich glaube, es war eine ziemlich große Zahl evangelischer Theologieprofessoren dagegen protestiert, gesagt, sie können sich nicht hinter diese Entscheidung stellen. Und das ist überhaupt das große Problem einer eventuellen Wiedervereinigung, dass wir auf der evangelischen Seite im Grunde genommen keinen einheitlichen Gesprächspartner haben. Wir haben viele, viele, die jeder eine andere Meinung hat, aber keinen, wo man sagen kann, der spricht jetzt für alle evangelischen Christen und mit dem können wir uns unter Umständen einigen. Deswegen sagte ich vorhin schon, es kann nur der Heilige Geist durch menschliches Bemühen, ist diese Einheit nicht herstellbar. Ich muss noch mal sprechen über die Rechtfertigung. Rechtfertigung meint ja, dass Gott den Menschen als gerecht, entweder gerecht macht oder als gerecht ansieht. Da ist ja schon der Unterschied. Katholischerseits glauben wir, dass er durch die heiligmachende Gnade umgestaltet wird. Und wenn er zum Beispiel in der Sünde zurückfällt, dass er durch die Beichte diese heiligmachende Gnade erneut erhält. Und das Ziel ist Heiligkeit. Und der Mittel, auf diesem Weg voranzugehen, sind die Sakramente. Und auch katholischerseits sagt man, der Mensch muss aber auch etwas dazu selber tun. Er muss mit der Gnade mitwirken. Gott kommt ihm entgegen, gibt ihm die Gnade, die Kraft, sich zu verändern. Aber mit dieser Kraft muss er diese Veränderung selber in Gang bringen. Und deswegen braucht er die Hilfe der Sakramente, dass er sich wandeln kann. Ich werde nie vergessen, wie ich also katholisch geworden bin und die erste heilige Kommunion empfangen habe, dass ich den ganzen Tag spürte, dass der Herr bei mir ist, dass Gott jetzt bei mir eingekehrt ist und dass er mich verändert. Und diese Veränderung hat mir so gut getan, das war so positiv für mich, dass ich als Student in München jeden Früh um 6:30 aufgestanden bin, um 7:00 in der Frühmesse zu sein und immer wieder den Herrn zu empfangen. Ich war ja damals seelisch sehr kaputt, wie ich katholisch wurde. Und dieser tägliche Gottesdienst, der hat mich neu aufgerichtet, sodass wir dann 2 Jahre später, als wir geheiratet haben, wirklich als gläubiges Ehepaar unsere Ehe beginnen konnten. Dieses Mittun mit der Gnade, das kennt Luther nicht. Im Gegenteil, gute Werke zu tun, sieht er eher als etwas Schlechtes an. Der Mensch soll nicht bemühen, gute Werke zu tun. Er hat den Ausdruck der Werkgerechtigkeit, dass der Mensch sozusagen mit den Werken, meint er, sich selber gerecht machen wollte. Und das ging ja nicht, weil er ein Sünder ist und bleibt. Also soll er diese Werke gar nicht tun. Während katholischerseits das gute Werke tun, ganz zentral ja dasteht. Und auch das Verhältnis zur Sünde ist anders. Es gibt von Luther, ich habe das selber nachgeprüft, 2 Stellen, wo er ausdrücklich die Sünde zu bejahen scheint. Ich sag's mal vorsichtig. Da hat es diese komische Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen gegeben. Der wollte ein zweites Mal heiraten und wollte vom Papst, von Luther die Erlaubnis davon bekommen, dass er 2 Frauen gleichzeitig haben darf. Und Luther hat gesagt, nein, das geht nicht. Philipp hat sich da berufen aufs Alte Testament, da hat es ja sowas auch gegeben. Und nachdem Luther da Nein gesagt hat, dann hat der Philipp erklärt, also gut, dann werde ich wieder katholisch, also dann verlasse ich das evangelische Lager. Da hat Luther dann doch eingelenkt und hat ihm geschrieben, also gut, ich erlaube dir, dass du diesen Schritt tust, aber du darfst niemand davon erzählen. Das darf niemand wissen, dass du von mir die Erlaubnis bekommen hast. Und in diesem Brief hat er geschrieben, sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Das ist Sünde, was du tust. Aber wenn du fest dran glaubst, dass Jesus dich von aller Sünde erlöst, dann brauchst du keine Angst haben, da bist du am Ende trotz dieser Sünde begnadigt. Hier ist meines Erachtens diese luthersche theologische Fehlentwicklung am deutlichsten sichtbar. Wenigstens für mich gilt das. Ein Gedanke, es würde nie ein katholischer Priester oder Bischof würde jemand den Rat geben, tapfer zu sündigen. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist der Gedanke der Heiligkeit. Dass der Mensch nach katholischer Vorstellung zur Heiligkeit berufen ist und dass er sich durch das Mitwirken mit der Gnade allmählich, dass Gott stärker in ihm wohnt, dass er stärker von Christus durchformt wird, dass er Christus ähnlicher wird, dass das geschieht, was der heilige Paulus ja von sich sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dass dieses neue Leben, neue nach Gott geschaffene Leben, dass das in ihm immer stärker werden soll, das ist sicherlich ein Wachstumsprozess. Und die Kirche hat auch immer die Menschen, die also zum Beispiel für den Glauben ihr Leben gelassen haben und dem Bösen bis aufs Blut widerstanden haben, verehrt, hat sie auch angerufen als Fürbitter, dass sie eintreten sollen für die Gläubigen und für alle, die halt in Not sind. Man kann das nachweisen, dass dieses Bitte um das Gebet der Heiligen bis in die allerälteste Zeit zurückgeht. Man hat zum Beispiel bei dem Petrusgrab in Rom unter dem Petersturm Graffiti gefunden, eingekerbt gefunden, heiliger Petrus, bitte für uns. Das ist also mit Sicherheit im ersten Jahrhundert schon eingekerbt worden. Also um die Zeit, als die Bibel geschrieben worden ist, gab es schon diese Bitte an die Heiligen um ihr Gebet. Und eine besondere Form dieser Fürbitte ist ja heute bei uns die Bitte auch an die Gottesmutter. Und ich habe das im Gespräch mit Evangelischen oft erlebt, dass es heißt, aber bitte, die Marienverehrung ist doch absolut nicht biblisch. Ich habe die dann immer ein bisschen geärgert, habe gesagt, ach wieso? Natürlich ist sie biblisch. Kennen Sie Ihre Bibel nicht? Ich dachte immer, Evangelische kennt wirklich die Bibel. Und wenn ich sie also dann so ein bisschen in Rage gebracht habe, dann habe ich gesagt, na, jetzt schauen Sie doch mal ins zweite Kapitel vom Lukas-Evangelium, wo die Gottesmutter sagt, selig werden mich preisen alle Geschlechter. Dann frage ich zurück, wie machen Sie das? Preisen Sie die Gottesmutter selig? Sie hat ja das vorhergesagt, dass alle Geschlechter sie selig preisen werden. Wie gesagt, das ist schon aus ihrem eigenen Mund kommt dieses Wort. Und Marienverehrung ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass ich die Gottesmutter selig preise. Ja, ein weiteres Gebiet, wo der Unterschied sehr stark und sehr deutlich ist, ist die heilige Messe. Von allem Anfang an hat die Messe bestimmte Teile immer enthalten, und zwar auch in den verschiedenen Formen, liturgischen Formen. Da gab es ja eine Reihe Unterschiede, auch heute noch mit der Ostkirche. Aber in all denen ist immer das eine, nämlich, dass die Gaben gewandelt werden durch den Priester und dass nur der Priester diese Vollmacht hat, im Namen Jesu gewissermaßen an der Stelle Jesu zu sprechen, dies ist mein Fleisch, dies ist mein Blut. Dass Jesus gewissermaßen durch den Priester das immer wieder spricht. Und diese Vorstellung ist bei Luther überhaupt, dass die Messe so im Zentrum des Gottesdienstes stehen muss, und zwar gerade auch die Wandlung im Zentrum stehen muss. Das ist bei Luther verloren gegangen. In meiner evangelischen Kindheit habe ich erlebt, dass es zwar schon abendmals Gottesdienste gab, aber die gab es vielleicht 4 oder 5 Mal im Jahr. Zum Beispiel am Buß- und Bettag kann ich mich erinnern, am Karfreitag gab es, bei der Konfirmation gab es und wenn es hochkam, vielleicht auch noch am Ostersonntag. Also es war sehr, ich weiß es nicht genau, ob es vielleicht auch einmal im Advent oder Weihnachten war. Das lief dann so ab, dass es hieß, ja, also am nächsten Sonntag ist anschließend an den Hauptgottesdienst noch Abendmahl. Und wenn dann, sagen wir mal, 200 Leute im Hauptgottesdienst gewesen sind, dann sind an diesem Sonntag 150 nach Hause gegangen und 50, wenn es hochkam oder noch ein paar weniger, sind runter ins Kirchenschiff. Bei uns daheim war das Kirchenschiff immer leer, die Leute saßen alle auf der Empore. Wahrscheinlich auch, um dem Prediger auf der Kanzel etwas näher zu sein. Man ging dann runter ins Kirchenschiff und da wurde dann das Abendmahl gefeiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meine Eltern fragte, ja, warum muss ich denn da hin? Was soll denn das eigentlich? Und da hat man mir gesagt, ja, das war halt schon immer so. Das müssen alle machen. Und wenn ich da also Schwierigkeiten hatte, hat es geheißen, ja, weißt du, das musst du einfach glauben. Wir haben das auch glauben müssen, das musst du auch glauben. Und mit diesem, das musst du glauben, konnte ich also wenig anfangen. Ich wusste wirklich nicht, warum ich jetzt da davor gehen soll. Es ist eben da das Abendmahl im Grunde genommen nur noch ein Erinnerungsmahl, dass eben Jesus mal mit seinen Jüngern so ein Mahl gefeiert hat und zur Erinnerung daran sind wir jetzt auch beisammen und feiern dies auch. Dass dies nicht die eigentlich lutherische Lehre auf dem Gebiet ist, habe ich erst lange erfahren, nachdem ich also mehrere Jahrzehnte schon katholisch war, habe ich jetzt gehört, dass Luther eigentlich was anderes gelehrt hat. Er hat nämlich gelehrt, wenn ich glaube, dass, wenn ich jetzt zum Abendmahl gehe und glaube, dass ich das Fleisch und Blut Jesu empfange, dann ist es für diesen Moment, wo ich es empfange, tatsächlich das Fleisch und das Blut Jesu. Insofern hat er also an den Gestalten festgehalten. Aber er hat nicht festgehalten, dass durch das Wort des Priesters, beziehungsweise dass Jesus durch den Priester spricht, dass dadurch die Wandlung stattfindet. Und bei ihm ist also das Abendmahl als weniger wichtig an die Seite geschoben worden und zentral im Gottesdienst steht die Predigt. Ich habe dann später gemerkt, dass also der Anfang des evangelischen Gottesdienstes, den ich früher als Kind nie verstehen konnte, dass der Teile der katholischen Messe enthält, mit der Vergebungsbitte, mit der also Kyrie am Anfang und dann später eventuell sogar mit einem Gloria, was sich dann anschließt, und auch die Lesungen, Lesung Evangelium. Bis dorthin gibt es eine gewisse Parallele, die man finden kann. Aber da, wo dann der eigentliche Opfergottesdienst beginnt, da steht die Predigt und nach der Predigt kommt das Vaterunser und dann ist der Gottesdienst aus. Vaterunser, Segen und dann ist zu Ende. Das Zentrum fehlt. Da ist also wirklich ein Kern aus dem Religiösen herausgenommen worden. Etwas ganz zentral Wichtiges. Wie ich überhaupt den Eindruck habe, dass die Reformation gewissermaßen entkernt hat. Ein Kern, der eben für mich auch fehlt, der ganz wichtig ist, ist der Berufung zur Heiligkeit und auch der Sakramente, die uns zur Heiligkeit hinführen wollen. Im katholischen Verständnis ist ja auch die Messe eine Opferung, dass also Jesus selber sich immer wieder neu dem Vater opfert, beziehungsweise richtiger muss man sagen, sein damaliges Opfer, einmaliges Opfer, wird immer wieder Gegenwart, weil es bei Gott nicht Vergangenheit und Zukunft gibt, sondern wir in die göttliche Gegenwart eintreten, sodass wir gewissermaßen in der Messe unter dem Kreuz stehen und auch am Grab stehen, wo Jesus aufersteht. Beides ist Inhalt der Heiligen Messe. Und wir gehen auch selber in dieses Opfer Jesu ein, nämlich wir opfern uns selber, dass wir uns hingeben. Es wird ja heute manchmal auch ein bisschen verdeutlicht im katholischen Gottesdienst, dass die Hostien, dass jeder, wenn er in die Kirche geht und zur Kommunion gehen will, die Hostie selber einlegt. Das ist ein Zeichen, Herr, ich schenke mich dir, diese Hostie steht an meiner Stelle. Sie wird dir geopfert und ich werde dann durch das Wort Jesu gewandelt, dass hier ein Wandlungsprozess stattfindet in mir, dass ich eben nicht ewig der Sünder sein muss, der mit seinen Fehlern nie weiterkommt, sondern dass du mir die Gnade gibst, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich dir immer ähnlicher werden darf. Zu diesen Unterschieden gehört auch, dass es eben in der katholischen Kirche nicht nur das allgemeine Priestertum gibt, was ja Luther auch betont, sondern auch das Besondere. Das besondere Priestertum, wo ein Mensch beauftragt wird, im Namen des Herrn, ihm die Hände aufgelegt werden, dass er die Vollmacht bekommt, die heilige Messe feiern zu dürfen und auch die Sakramente spenden zu dürfen. Geht ja auch um die Beichte und um die anderen Sakramente. Und diese Form der Weihe, die ist bei Luther ja nicht ganz gestrichen. Sie ist verkümmert hin zu einer Art Ordination. Ordination, ja, um der Ordnung halber muss es eigentlich, ja, man müsste es so sagen, eigentlich darf jeder, nach lutherischem Verständnis, darf jeder Christ Abendmahl feiern. Denn jeder ist Priester, nur der Ordnung halber soll es nicht jeder tun, sondern das soll es mal erst in erster Linie der Pfarrer tun, und der wird dafür ordiniert. Da werden ihm sogar von anderen Pfarrerskollegen die Hände aufgelegt. Er wird gesegnet in diesem Auftrag und soll in Zukunft eben die, wie man sagt, die Sakramente verwalten. Wobei die evangelische Kirche ja nur noch zwei Sakramente kennt, nämlich nur das Sakrament der Taufe und des Abendmahls. Wobei sie sagt, beide Sakramente sind eigentlich eine Verkündigung, wo das Wort das Entscheidende, die entscheidende Rolle spielt, wie immer bei der evangelischen Kirche eben das Wort im Vordergrund steht, deswegen ja auch die Predigt so betont wird. Die Predigt, die zum Glauben führen soll. Und hier, diese katholische Zeit, sagen wir, alles, was an Jesus sichtbar geworden ist, ist in die Sakramente eingegangen. Das heißt, wir begegnen dem lebendigen Christus auch in seinen Sakramenten, nicht nur in der heiligen Eucharistie, sondern in allen Sakramenten. Und es braucht dazu eben auch den Priester, der diese Vollmacht hat. In der evangelischen Kirche ist es auch heute so, dass eben nicht nur der Pfarrer Abendmahl feiert, sondern auch Nicht-Ordinierte, zum Beispiel der Diakon oder der Vikar. Der Vikar ist also ein Mann auf dem Weg zum Pfarreramt, so ähnlich wie bei uns der Kaplan. In manchen Gegenden heißt es ja auch bei uns Vikar. Der kann vom Pfarrer den Auftrag kriegen, feier du am nächsten Sonntag mit der Gemeinde oder mit dieser Gruppe das Abendmahl. Dann darf er das tun. Er kann diesen Auftrag sogar einem ganz normalen Laien geben, sagen, in meinem Auftrag feier du das Abendmahl. Wie gesagt, nur noch zwei Sakramente, während in der katholischen Kirche es sieben gibt. Und aus den Sakramenten sind zum Teil nur noch Segnungen geworden. Also die Ehe wird eingesegnet. Der Pfarrer bei der Ordination wird gewissermaßen auch gesegnet. Das sind also Dinge, ja, die bei uns Sakramente sind, haben eben aufgehört. Ach ja, bei der Konfirmation auch so. Man nennt die Konfirmation Einsegnung. Da wird ein Segen gesprochen, da wird ein Bibelwort dem Konfirmanten mitgegeben. Im Grunde genommen ist es die veränderte Form der Firmung, aber eine Ausgießung des Heiligen Geistes, wie wir sie mit der Firmung in Verbindung bringen, ist also im Evangelischen nicht vorhanden. Ein weiterer Unterschied sind also die Feiertage. Wir haben in der katholischen Kirche wesentlich mehr Feiertage, als die evangelische Kirche kennt. Ich erinnere zum Beispiel an den Tag Erscheinung des Herrn, wir nennen es auch Heilige Drei Könige, oder an Fronleichnam. Ja, da muss ich noch etwas nachtragen. Zum Beispiel für den evangelischen Pfarrer, nachdem es ja keine Wandlung gegeben hat bei den Gaben in der Heiligen Messe, beziehungsweise beim evangelischen Pfarrer im Abendmahl, war ja keine Wandlung. Deswegen kann er die Gaben, die er verwendet hatte beim Abendmahl, hinterher, zum Beispiel den Wein kann er ausschütten, wenn er will, geschieht zum Teil auch. Man hat ja reichlich Wein vorbereitet, damit jeder am Kelch teilhaben kann. Das gehört ja auch zur evangelischen Form des Abendmahlsempfangs. Und die Hostien gibt er halt zurück in die Tüte. Es hat keine Wandlung stattgefunden, deswegen brauche ich auch die Gaben nicht aufheben. Deswegen gibt es auch in der evangelischen Kirche keinen Tabernakel, wie in der katholischen. Und weil der Herr im Tabernakel nicht gegenwärtig ist, deswegen ist in aller Regel sind die evangelischen Kirchen werktagsüber geschlossen. Das war für uns als Kinder immer eigentlich der Unterschied, der am deutlichsten sichtbar war. Evangelische Kirche ist zu, katholische Kirche kann man rein, kann sie anschauen, aber die katholische Kirche ist nicht eigentlich zum Anschauen offen, sondern sie ist offen, damit ich den Herrn, der im Tabernakel gegenwärtig ist, anbeten kann. Und Gott sei Dank gibt es ja auch immer wieder Beter, die wirklich den Herrn aufsuchen wollen und sich freuen, dass sie mit ihm in dieser Weise Gemeinschaft haben können. Ja, dass die evangelischen Kirchen zum Teil sehr viel einfacher gehalten sind, sehr viel schlichter, dass vieles, was in der katholischen Kirche als Schmuck gibt und Heiligenbilder und so weiter, dass das fehlt. Das fällt ja jedem auf, der dann in die evangelische Kirche geht. Ja, und noch etwas muss ich nachtragen, nämlich dadurch, dass es kein Lehramt in der evangelischen Kirche gibt, gibt es eine ständige Zersplitterung. Das fing schon bei den Evangelischen selber an, dass die evangelische Kirche auch in Deutschland mehrere Zweige hat, also die Reformierten, dann die lutherischen Gemeinden. Zeitweise gab es dann auch noch die Uniierten, ob das in dieser Weise heute noch gibt, weiß ich nicht genau, wo also lutherisch und reformiert zwangsweise vereinigt worden ist in Preußen, aber ein Teil eben nicht mitgemacht hat. Das wäre ja noch zu verkraften. Aber wenn man nach Amerika schaut, sieht man, dass es die Zersplitterung schon wesentlich größer ist. Dann gibt es die Presbyterianer und dann gibt es die südlichen Baptisten und dann gibt es die Pfingstler und die Mennonisten und die Methodisten und wie sie alle diese Gruppen heißen. Eine Vielzahl, die es ja bei uns zum Teil als Freikirchen auch gibt, Adventisten zum Beispiel. Aber damit ist diese Zerstreuung und Zersplitterung nicht stehen geblieben, sondern am stärksten ist es in Afrika. Ich habe mir von Missionaren sagen lassen, dass niemand in Afrika weiß, wie viel afrikanische eingeborenen Kirchen es eigentlich gibt. Allein im südlich der Sahara wenigstens 12.000, aber wahrscheinlich noch viel mehr. Und die entstehen auch sehr schnell um irgendwelche charismatisch begabte Leute und sterben auch sehr schnell wieder, wenn der Betreffende eben nicht mehr tätig sein kann. Was ist überhaupt gerade bei den Freikirchen, dieses schnelle Wachstum und das schnelle Sterben ziemlich häufig ist. Zum Abschluss noch einen Hinweis, der mir als Kind sehr aufgefallen ist, nämlich, dass in der evangelischen Kirche der Karfreitag der höchste Feiertag des ganzen Jahres ist. Und das habe ich als Kind irgendwie nicht verstanden, wieso ein Freitag mehr sein soll als ein Sonntag und vor allem, dass am Ostersonntag zwei Tage hintereinander rot im Kalender ist und das weniger sein soll als dieser eine Karfreitag. Ich verstand es nicht. Heute weiß ich den Unterschied, nämlich, dass da der Blick, der in der evangelischen Kirche allein auf den Erlösungstod geht, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber dass der Gedanke der Auferstehung zu kurz kommt, dass Jesus für uns auferstanden ist und wir in der Heiligkeit, die er uns schenken will, Anteil haben dürfen an diesem neuen Leben, das er uns schenkt, das ist etwas ganz Wunderbares. Und da ist also, würde ich sagen, der Unterschied nur Tod oder Tod und Auferstehung, dass wir alle zur Auferstehung gerufen sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke.